Ja, wir sind im Jakobusbrief. Und wir haben letztes Mal so ziemlich ausfordernde Abschnitte gehabt in diesem Zusammenhang, wo so ein bisschen unsere Überheblichkeit aufgrund von dem scheinbar gut gehen und unseren Reichtum ein bisschen angeprangert haben. Und ich will einfach gar nicht gross etwas dazu sagen. Ich will einfach weitermachen an dem, was kommt. Was mir auffällt, der Endteil von diesem Jakobusbrief ist, es hat einen Haufen Abschnitte, die ein bisschen unsere Perspektiven herausfordern. Und ein Vers ist mir plötzlich im Nachhinein völlig übergangen. Und ich will gleich noch kurz auf den zurückkommen, weil es ist ein herausfordernder, provokativer Vers. Und mir ist wichtig, dass wir dort irgendwie noch, dass ich mir gleich noch zwei Gedanken dazu sagen kann. Weil wir wollen ja gleich, wenn wir die Bibel anschauen, nicht, dass es so schwierig ist, irgendwie übergehen. Ich denke, wir schauen es einfacher an, schwieriger, die wir nicht betrachten von dem her. Das nützt uns nicht wirklich etwas. Ich glaube, es ist entscheidend, dass wir zu allem mit der Zeit echt einen Blickwinkel und Perspektive und ein Verständnis entwickeln. Ich will ganz kurz noch zu dem Jakobus 4, Vers 17 ein paar Gedanken weitergeben. Da heisst es nämlich, wer nun weiss, Gutes zu tun und tut es nicht, dem ist es Sünde. Wir haben das nicht aufgegriffen. Das ist ja eigentlich ein recht herausfordernder Vers. Das heisst, wenn du weisst, Gutes zu tun und du machst es nicht, dann verfälschst du das Ziel. Ich habe mich primär zuerst mal gefragt, ja, warum steht das im Anschluss von diesem Abschnitt? Es ist ja immer so, dass abgesehen von den Sprüchen, je nachdem, die Verse eine bewusste Reihenfolge haben. Die Kapitulierung und die Abschnittseinteilung und die Verseinteilung, das ist ja etwas, das nicht ursprünglich in der Bibel drin war, dass sie ja Briefe waren, die auch im Stück geschrieben waren. Das heisst, ich bin auch ziemlich sicher, dass der Jakobus da nicht einen grossen Absatz gemacht hat, der den Vers isoliert hat und dann wieder einen Absatz gemacht hat von dem her, oder? Was sicher ist, wenn er Vers Kapitel, Vers 5, denke ich schon so, Vers 1, 5, 5, 5. Und nun, ihr Reichen, das ist ja wirklich wie eine Einleitung zu einem neuen Abschnitt. Aber das andere, irgendwo, dass, wer nun weiss, Gutes zu tun und tut es nicht, dem ist Sünde, ist mal grundsätzlich eine Aussage, aber ich denke, vorgängig prangert ja das an, dass wir uns überlegen, was wir machen wollen und unser Leben verplanen und schauen, was dran ist, wo wir jetzt das Gefühl haben, dass es richtig ist und dann einfach dem hinten nachlaufen. Und wir kommen immer wieder, wenn ich das so sage, kommen wir immer so Situationen in den Sinn, wenn ich irgendwo durchlaufe und mich der Zustand von einem Menschen wirklich berührt. Es kann sein, dass ich Menschen vorbeilaufe, die dort sammeln und Geld wollen und es berührt mich überhaupt nicht. Dann denke ich manchmal, Und dann manchmal laufen ja Leute vorbei und dann spüre ich wirklich irgendwie, wie das mein Herz trifft. Ich komme gerade in eine Situation zu Bern hin, und dann singen sie so, dann habe ich gemerkt, hey, dem möchte ich eigentlich, ja, dem wäre es jetzt gut, wenn du den Batzen würdest reinlegen. Mache ich lange nicht überall. Und dann habe ich zweimal, das ist natürlich lustig, ich hätte es gerne machen, ein Kind geschickt, in einen Batzen reingeschossen. Und dann gibt es Situationen, wo ich an Leute vorbeilaufe, wo behindert sind, oder es ist eine grobe Verletzung, und das trifft mich tiefst innen. Das tut mir eher so leid. Und manchmal überhaupt nicht. Und ich merke, früher habe ich, und heute immer noch, wie gehe ich mit dem richtig um? Weil ich frage manchmal, wenn du es dann hinten nachsagst, wenn du das Gebet anbietest für Heilung, das könnte doch noch eine Herausforderung sein und doch definitiv ein Ziel vorbeischiessen. Ach, vielleicht wäre es richtig. Und ich mache mir dort schon Gedanken. Und dann kommt man eben so, dann kommt das manchmal so in den Sinn, aber wenn nun weiss, was zu tun und tut es nicht, dem ist die Sünde. Und häufig gibt es da so ein Stossgebet zum Himmel. Herr, berühr die Person. Läng sie an mit dem, was sie nötig hat, damit ihr wirklich, ja, damit es ihr besser geht, oder? Und weißt du, wenn schon die Situation gedacht hat, jetzt hättest du etwas sollen, oder hättest du wirklich, das wäre jetzt echt eine Gelegenheit gewesen, auf die Person zuzugehen, etwas zu machen. Und im Normalfall sind wir so geschäftig unterwegs, genau auf dem vorher, dass wir denken, ja, morgen mache ich das, oder morgen mache ich das, das nächste Jahr mache ich das, und das, und das, und laufen in unserer Bahn und hören gar nicht, was der Herr eigentlich will sagen. Und in dem Sinne verpassen wir, denke ich, häufig kleine Situationen, wo wir Gutes tun können aus einfach verlauern. Und das gibt, ich denke, es hat sehr stark damit zu tun, mit was für einem Bewusstsein wir das Leben durchgehen. Und die nächsten paar Abschnitte, die stossen wirklich bei mir das Bewusstsein an und denken, ja, was hast du überhaupt für ein Bewusstsein? Was hast du für eine Perspektive, oder? Und es gibt so Situationen und Gelegenheiten, wo man mit relativ wenig, denke ich, vieles kann auslösen. Und mir kommt gerade in Sinn, wenn Sie nur gestern oder vorgestern haben wir jemanden gesehen unterwegs, dann haben wir angehalten und sind zurückgefahren und dieser Person kurz geschwätzt. Und ich weiss, es hat auf und ausgelöst. Nicht viel müssen machen. Man hätte einfach weiterfahren. Es wäre nicht das Problem gewesen. Es wäre nicht schlimm gewesen. Und gleich, dass das Anhalten, die Person sieht, zurückfahren, fragen, wie es geht, kurz schwätzen und dann weitergehen, macht einen riesen Unterschied. Und eben, manchmal denke ich, manchmal gelingt es, manchmal gelingt es mir weniger. Und ich merke noch, wir haben ja jetzt gestern wieder, wo letzten Samstag haben wir einfach Leute mitgenommen, zum baden. Und am Anfang, wenn ich denke, ich weiss noch, letztes Sonntag, es ist, denke ich, am Morgen so, ist ziemlich ein harziger Morgen gewesen, ich dachte, meine Güte, und nachher, im Verlauf des Tages, hat es sich doch ein bisschen entwickelt, haben wir gesagt, hey, komm, jetzt gehen wir in die Bade, ich bin auch jemand mit, wir haben zwei mitgenommen, und es hat denen wirklich gut getan. Die haben Scheissfreude gehabt, die haben wirklich einen super Nachmittag erlebt mit uns, wir haben super gehabt mit ihnen, und es hat denen jede Wette wirklich gut getan, und es hat uns eigentlich fast nichts gekostet. Im Gegenteil. Und dort denke ich, ich hätte wirklich morgen können sagen, nein, ich habe so viel los, jetzt mache ich wirklich nicht, jetzt will ich nicht mit jemandem rumhängen und so weiter und so fort. Und da habe ich ja phasenweise gedacht, dann morgen dachte ich, nein, ich muss doch jetzt einfach daheim rumhängen und nichts machen, oder? Und gleich möchte ich merken, ich weiss es, am Abend wäre ich relativ frustriert daheim gehockt. Und hat den Tag passiert, da ist jetzt gar nichts gelaufen. He? Und mit dem Machen war es ein riesen Unterschied. Es hat wirklich gut getan, hat uns gut getan, hat denen gut getan. Und ich denke, das ist einfach den Menschen gut zu tun. Nicht grosse Sachen. Und das hat einfach, das tut dann schlussendlich erstaunlicherweise wirklich auch gut. Oder? Und der Jakobus greift das irgendwie auf, in dem Sinne, dass er sagt, wisst ihr was, schaut doch auf das, was eigentlich gut wäre, auch für die anderen, schaut auf das. Und wenn ihr wüsst, es heisst nicht, wenn nun Gutes tun muss, sondern wenn nun weiss, Gutes zu tun und tut es nicht. Das ist ganz wichtig. Es ist ein bewusstes Nicht-Wollen-Machen. Hier. Das ist wichtig, oder? Das heisst, wer weiss, etwas Gutes tun, macht es nicht. Das ist das Problem. Wenn jemand nicht weiss, was Gutes tun heisst, dann denke ich, ist es primär mal zu instruieren, was es heisst, Gutes tun. Andererseits kann man es als Vorausrede brauchen. Das sage ich bewusst jetzt so. Ich denke nicht, dass man dann sagt, ja, ich weiss nicht, was Gutes tun heisst, also mache ich es nicht. Ich glaube, es ist nicht so schwierig, das zu verstehen, anhand vom Wort Gottes, um was es geht. Wenn man es aber weiss und sagt, okay, das wäre jetzt eine gute Sache, aber ich warte jetzt nicht, das scheisse, ja, ich mache jetzt lieber meine eigene Agenda, für dass ich Türkenbetrieb machen kann, Geld machen kann, Gewinn machen, wie es am Anfang von dem Abschnitt heisst, dann ist es wirklich einfach eine echte Zielverbehelligung. Und das heisst eigentlich Sünde. Sünde heisst eigentlich am Ziel vorbeischiessen. Und darum denke ich, ist es wichtig, dass man den Vers so versteht und ich merke, der Vers geht ins Gleiche rein wie der nächste, wo er wirklich mit dem Textabschnitt zu tun hat, der kommt. In dem Sinn, der Jakobus 5, Vers 7 ist so wieder ein Vers, wo mich extrem angesprochen hat. Ich denke, hey, da steht, so seid nun geduldig, liebe Brüder, bis zum Kommen des Herrn. Siehe, der Bauer wartet auf die kostbare Frucht der Erde und ist dabei geduldig, bis sie empfangen den Frühregen und den Spätregen. Seid auch ihr geduldig und stärkt eure Herzen, denn das Kommen des Herrn ist nahe. Und ich mache jetzt mal eine waghalsige Behauptung. Wir denken nicht an die Wiederkunft Christi. Das ist nicht etwas, was uns verloren ist. Das ist nicht unsere Perspektive. Wir denken irgendetwas. Irgendetwas, was uns einfach beschäftigt. Oder? Das ist genau das Gleiche wie oben wieder. es kommt eine Aussage, die mich sehr, sehr antriggert und denke, hey, was hast du für eine Perspektive? Hast du das Bewusstsein, dass der Herr irgendwann in nacher Zeit wiederkommt? Nein. Das passiert mir nicht sehr viel. Und wenn ich aber jetzt die Bibel lese, dann gibt es einen Haufen Textstellen im Neuen Testament, die das immer wieder antriggern. Bist parat, denn du weisst nicht, wenn er kommt. Es gibt ganze Kapitel von Matthäus, es gibt Kapitel im Lukas, im Markus, es gibt Briefe, die einen grossen Teil, Thessalonicher Brief, über die Wiederkunft Christi reden. Und bei den Thessalonicher ist es interessant, wie es folgendermaßen war. 2. Thessalonicher 2,2 steht eine interessante Aussage, oder? Ich lese mal Vers 1 und 2 vom Kapitel 2. Was nun das Kommen unseres Herrn Jesus Christus angeht und unsere Vereinigung mit ihm, so bitten wir euch, liebe Brüder, dass ihr euch in eurem Sinn nicht so schnell wankend machen, noch erschrecken lasst, weder durch die Weine Weissagen, noch durch ein Wort oder einen Brief, die uns von uns sein sollen, als sei der Tag des Herrn schon da. Thessalonicher hat das Gefühl gehabt, morgen passiert. Die haben gedacht, morgen kommt der Herr wieder. Und zwar wirklich, und zwar ist interessant, wie sagt die, das übersteigert Wiederkunftsverständnis gehabt, dass der Paulus das hat müssen korrigieren, weil sie denkt, es passiert jetzt gerade. Was dazu geführt hat natürlich, dass etwas anderes, sie hat plötzlich nur noch auf das gewartet haben und der letzte Teil gehabt, oder? Und erklärt dann das auch von dem her, und es kommt dann auch interessant, ein Abschied zum Thema Musik gegangen und nicht mehr arbeiten. Wenn du dich denkst, hey, kommt morgen wieder, hey, kommt morgen wieder, hey, kommt morgen wieder, dann denkst du, ja, dann muss ich aber nicht mehr arbeiten, dann hoffe ich doch immer warten, kommt ja morgen wieder, oder? Und das ist dann auch ein Vorbeischiessen, und schluss sagt, wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen. Also, so zum Thema geschaffen wird, dann trotzdem, oder? Und, verschiedensten Ort ist wirklich, wie diesen Briefen im Neuen Testament, ist das Bewusstsein da, dass Jesus jederzeit, das heisst heute oder morgen, wieder könnte kommen. Und ich merke, die Aussagen, die der Jakobus hier macht, die provozieren schon mein Denken. Und ich denke auch, es ist natürlich so, dass das jetzt 2000 Jahre her ist. 2000 Jahre ist eine lange Zeit, trotzdem. Und er ist immer noch nicht wiedergekommen. Oder? Das wirkt bei diesen Menschen, sagen Sie so, die in einem relativ guten Umfeld hocken und relativ lang so unterwegs sind, in einem guten Land, dass das gar kein Thema ist. Wir sind ja so beschäftigt mit dem Alltag und mit dem, was man macht, oder? Dass das Bewusstsein von Wiederkunft Christi gar nicht existiert. Und ich denke, das Bewusstsein verändert unsere Perspektive zu dem, wie wir den Alltag leben, extrem. Ich habe mir schon manchmal überlegt, wenn plötzlich was wieder aufflammt, was würde ich jetzt machen, wenn ich wüsste, dass der Herr wirklich Monat über Monat wieder kommt. Was würde ich jetzt noch erledigen? Was würde ich jetzt noch probieren zu machen? Und man hat schon Gedanken gemacht und denkt, ja, wann will ich noch, dass es zum Herr kommt? Was also ein erster Gedanke und so weiter. Glücklicherweise ist es selten der Gedanke oder eigentlich nie der Gedanke, was muss ich noch in die Tonung machen? Weil der Gedanke, was ich in die Tonung machen muss, ist in den meisten Fällen von Gesetzlichkeit triggert. Und erweckt den Eindruck, dass man es richtig machen muss, weil es reicht. Das ist nicht so. Ich glaube, es geht wirklich darum, dass wir eine Haltung entwickeln, die sagt, hey, und wir sind jetzt definitiv näher denn je, das darf man sagen, das ist garantiert die richtige Formulierung. Aber ob 500 oder 50 oder 5 Jahre oder 5 Wochen oder 5 Tage oder 5 Monate ist, das wissen wir immer noch nicht und das weiss niemand. Klar, es hat schon manche Weltuntergangs für die Prophezeiung gegeben, in den letzten paar hundert Jahren, und keine ist eingetroffen, oder? Auf das nächste Jahr wird ja wieder eine vorausgesagt, oder? Von dem her, auf das stütze ich mich nicht ab. Und gleich denke ich, wäre es doch wirklich gut für unsere Haltung den Leuten gegenüber, wenn wir die Wiederkunft Christi als etwas Bevorstehendes, nicht als etwas Fernes, würden anschauen. Weil ich denke wirklich, dass wenn wir die Wiederkunft Christi vor Augen haben, dann versuchen wir konsequenter unterwegs zu sein. Genau gleich auch wie im anderen Kapitel vorhin, wo es darum geht, eben, wenn wir wieder würden sagen, wenn Gott will und ich lebe, dann werde ich das und das machen, dass dann wirklich unsere Perspektive enorm wird verändern. Und ich denke, es wäre gut, wenn wir in dem Innen etwas haben, weil wir sind doch nicht geduldig, wenn es ums Warten vom Herrn geht. Vergessen es. Wir sind auch nicht ungeduldig. Im Gegenteil, wir sind beides nicht. Das Warten vom Herrn, je nachdem, wie wir aufgewachsen sind, ist eher so ein bisschen etwas Beängstigendes sogar noch, oder? Je nachdem, wie man so ein bisschen Endzeit geprägt ist und eine interessante, ich sage jetzt bewusst, anticharismatische Endzeit-Theologie erlebt hat, hat man ein bisschen Stress von dem noch bekommen, oder? Und dann, Hilfe, Stress, hoffentlich kommt die Endzeit noch nicht, wenn ich dem lebe, oder? Was auch immer. Weil dort, ja. Der Punkt ist der, wenn wir die Zeichen von der Zeit anschauen, dann passiert ein Haufen Schrägs. Es ist so. Es passiert ein Haufen Zeug, es gibt Sachen, es gibt Situationen, wo die Sonne sich wirklich verfinstert und blutrot wird, wenn ein Vulkan ausbricht und gerade durch die Asche da schaust, ist es knutschdeutschirot, das Ding. Dann ist sie knutschdeutschirot. Und bei einem riesigen Vulkanausbruch wird sich die Asche rundum verbreiten, dann wird sie knutschdeutschirot. Und dann kannst du dir vorstellen, ich denke, wo da unser Luftverkehr von kurzem Land gelegt worden ist, im Norden von Europa, hat es garantiert gewusst, im Norden relativ ähnlich ausgesehen. wie das eben an anderen Orten beschrieben wird. Und ich bin kein Endzeitprophet, das ist gar nicht mein Ding. Wenn ich denke, was passiert ist im Golf von Mexiko, da ist ein Haufen Wasser kaputt gegangen. Da ist ein Haufen Wasser kaputt gegangen, den wir nicht mehr brauchen können. Und es passiert zum Teil schon extremes Zeug, das früher zum Teil gar nicht möglich war, weil man früher nicht nach Öl gebohrt hat im Meer, beispielsweise. Wo er wirklich einfach so Ansätze von solchen Zeichen anfangen geben. Der Punkt ist der, ich glaube nicht, wo wir auf das schauen sollten, sondern eben eher genau das, wie es hier steht, sollten darauf schauen, dass wir auf die Wiederkunft Christi warten. Weil wenn wir darauf warten, dass der Herr zurückkommt, dann ist es Warten für eine gute Zeit nachher, oder? Und das tut normalerweise unser Herz in einem positiven Sinn beeinflusst, dass man eigentlich normalerweise positiv optimistisch den Menschen gegenüber begegnet. Das Interessante ist, offensichtlich ist das bei diesen Leuten etwas gewesen, was vor Augen war, dass er nicht so Geduld gemahnt hat. Ja, warte, das kommt dann schon. Der Bauer wartet aber auch, bis die Frucht reif ist, oder? Und es gibt in diesem Zusammenhang eine interessante Bibelstelle, die schon vor 2000 Jahren geschrieben worden ist, im 2. Petrus, wo es heisst, auch wieder dort, zum Thema Wiederkunft vom Herrn, 2. Petrus Kapitel 3, von dem her, Vers 3 folgende: Ihr sollt aber alle wissen, dass in den letzten Tagen Spötter kommen werden, die ihren Spott treiben, ihren eigenen Gierden nachgehen und sagen, wo bleibt die Verheißung des Kommens? Denn nachdem die Väter entschlafen sind, bleibt es alles, wie es von Anfang der Schöpfung gewesen ist, oder? Denn sie wollen nichts davon wissen, dass der Himmel vor Zeiten auch war, dazu die Erde, die aus Wasser und durch das Wasser Bestand hatte, durch Gottes Wort. Dennoch wurde damals die Welt dadurch in Sintflut vernichtet, so werden auch der Himmel, der jetzt ist, und die Erde durch dasselbe Wort aufgespart für das Feuer, bewahrt für den Tag des Gerichts und der Verdammnis der gottlosen Menschen. Eins aber sage ich, damit es nicht verborgen ist, die Lieben, dass ein Tag vor dem Herrn wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag sind. Der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern hat Geduld mit euch und will nicht, dass jemand verloren gehe, sondern dass jedermann zur Buße finde.
Oder das ist so ein Bewusstsein da, dass die Leute von, ja, der Herr wartet ja unnötig lang. Nein. Oder es ist, wir haben so eine andere Perspektive, als beispielsweise weit weg von so etwas. Ich merke, es ist ein Thema, das uns gar nicht bewusst ist. Die Wiederkunft vom Herrn. Ja, aber das braucht 2000 Jahre, hört der Herr. Ja, vielleicht kommt er irgendwann wieder, vielleicht auch nicht. Man muss mir glauben schon, dass er wiederkommt, oder? Aber in absolut ferner Zukunft, dass es unser Leben nicht betrifft.
Und wenn wir jetzt zurückschauen, jetzt natürlich X-Generation, die sich nicht betroffen hat, und gleich haben die so gelebt, wie es sie würde betreffen, und das hat es verändert. Das hat ihr Leben verändert, ihre Haltung verändert im Ganzen innen, dass sie wirklich mit einem gesunden Eifer, bewusst sofort, gesunden Eifer, geschaut haben, dass sie ein Leben leben, das möglichst vielen zu einem positiven Anstoss wird. Dass sie sagen, hey, warum leben die so konsequent in dem Sinne? Und das ist eben genau, denke ich, die Folge davon, wenn man mit dem Bewusstsein lebt, dass man einen konsequenten Lebensstil anwenden darf. Und nicht irgend so etwas Pseudo-Hühneriges, oder? Das soll jetzt niemand als Angriff verstehen, das einfach so sagen. Ich nehme das für mich genau gleich. Wenn man das Leben führt, das ja, so alltäglich ist und eben überhaupt nicht zukunftsorientiert dem Herr gegenüber. Oder? Und dort sagt er nachher auch, ja, und muss die Leute dort ein Stück weit geduldig machen. Und ich merke, ich habe nicht das Gefühl, dass die Leute geduldig machen müssen, sondern es geht darum, dass wir überhaupt wieder einmal überhaupt den Gedanken haben, dass das überhaupt das Thema ist, die Wiederkunft vom Herrn. Und zwar das Thema, das schlussendlich unser Leben beeinflusst, in dem Sinn, dass wir eben in einem konsequenteren Stil mit dem Herrn unterwegs sind. Es gibt ein paar interessante Bibelstellen in der Offenbarung, wo es heisst, dass das Gebet der Heiligen zum Füllen von gewissen Fässern beiführen. Und wenn die voll sind, dann wird er ausgeschüttet. Und ich wage zu behaupten, dass wir als Christen mit einer Haltung, die die Wiederkunft vom Herrn herbeisehen, das Ganze beschleunigen können. Wenn wir das in der Offenbarung anschauen, sehen wir das. Es ist wie wenn ein gewisses Mass muss erreicht sein. Denken aber, wenn natürlich Christen relativ schlaff werden und gar nicht den Drive haben, der entsprechend den Einfluss nimmt auf die Umgebung, dann braucht es einfach länger, bis es so nicht ist. Dass das erreicht ist, was der Herr will. Es gibt verschiedenste Sachen, die der Herr will, dass es passiert, bevor er wiederkommt, also seinen Sohn wieder schickt. Das ist ganz eindeutig. Es gibt einen Haufen. Ein Haufen Sachen, die müssen passieren, bevor es kommt, oder? Unter anderem eben auch ein Teil von uns her wirklich, wo wir mit einem Gebet der Heiligen entsprechend im Himmel oben etwas können bewegen. Und das ist etwas, was ich denke, was nicht passiert, wenn wir überhaupt kein Wiederkunftsbedürfnis oder keine Wiederkunftsperspektive haben vom Herrn gegenüber. Von dem her ist es schon noch so, denke ich, ein sehr stark, etwas, was unser Leben in dem Zusammenhang mit dem Herrn sehr stark wird beeinflussen oder tut beeinflussen, wenn wir überhaupt die Perspektive haben, dann sind sich da nicht. Und ich denke, wenn wir uns die erste Gemeinde anschauen, und das ist ja ein Brief, der kurz nach der ersten Gemeinde geworden ist, mit was für einer Konsequenz und einem Eifer, die an den Tag gegangen sind, dass es Verfolgung gab in ihrem Umfeld, oder? Wenn das nicht abgeflaut wäre, dann sehe ich unsere Welt ganz anders aus. Bin überzeugt. Dann wäre unsere Welt ganz, ganz anders. Wer weiß, vielleicht wäre unsere Welt sogar nicht einmal mehr in dem Stadium, wie sie momentan ist, sondern gewisse Sachen, die da drin sind, wären schon passiert. Es ist ja bewusst offen geschrieben, was die Zeit anbelangt. Was es nicht offen geschrieben ist, ist, dass gewisse Sachen müssen erfüllt sein bis dann, oder? Und gewisse Sachen gehen länger, je nachdem, was man macht. Oder? Und darum denke ich. Und es ist ja so, die Menschen haben sich wirklich die Wiederkunft Christi herbeigesehen. Die haben definitiv das Bedürfnis gehabt, dass der Herr wiederkommt. Die haben sich wirklich gehofft, Herr, komm wieder, und zwar gleich. Das Leben hier auf dieser Erde ist für uns einfach ein Saumurks. Oder? Das war ihre Situation gewesen, oder? Sie waren dort ihre Untertansrolle gewesen, damals schon unter Römer und gleich ist es so, dass natürlich Israel komplett verstreut worden ist und Israel muss gesammelt werden. Das ganze Israel-Thema ist ja offensichtlich, dass sich dort irgendetwas in diesem Bereich immer wieder abspielt und auch dort einiges muss passieren, bevor das auch passiert, was hier drinnen sagt. Das ist schon ein konkretes Zeichen, gerade lokal dort im Osten, oder, wo muss passieren, bevor der Herr wird wiederkommen, oder? Und ihr seht, wenn wir dort das Bewusstsein von entwickeln, merke ich wirklich, dass das unser Denken anfangen zu verändern. und durch gewisse Sachen in eine andere Perspektive rücken. Dann denke ich plötzlich vielleicht, es ist vielleicht nicht ganz so wichtig, dass ich primär auf das und das schaue, sondern nur viel gescheiter will schauen, dass es wirklich mein Lebensstil ein Lebensstil ist, der ein Haufen Menschen um mich herum ansteckt, im guten Sinn, wo sie sich fragen, warum ist der entweder so positiv, so gut drauf und so weiter und so konsequent in allem, was er macht. Ich weiss einfach eins, wenn wir das machen, haben wir normalerweise eine Segenstrasse mit uns. Von dem her, der Herr Freist, wenn wir uns diesen Dienst vorstellen, wird er uns ganz oft dazugeben. Ja, und hey, auf verschiedensten Ebenen so verschiedene Versen so zeigen, wenn wir der Herz vorstellen, sein Reich, dass er ganz oft gut singen und lachen kann. Auch irdisch, das ist wichtig, auch irdisch, nicht nur schlussendlich im Jenseits, sondern dass man so will brauchen. Und er braucht hier nur zwei Versen, um das einfach wieder einmal anzutriggern. Und sie haben dann gehört, hey, Geduld, bis der Herr wiederkommt, denn sein Kommen ist nach. Er hat das gesagt vor eben knapp 2000 Jahren und jetzt ist es immer noch nach. Eben näher als damals offensichtlich. Und gleich hat das scheinbar das Leben dort wirklich enorm beeinflusst. Die Menschen, die Jakobus, hat so ein paar Grundgedanken streuen, damit wir uns wirklich die Gedanken machen. Oder? Er geht dann weiter. Seufzt nicht wieder einander, liebe Brüder, damit ihr nicht gerichtet werden. Siehe, der Richter steht vor der Tür. Also, auch wieder dort, dass der Richter steht vor der Tür, ist wieder ein Anspiel darauf, dass der Herr wird wiederkommen. Wenn der Herr wird wiederkommen, dann wird auch entsprechend das Gericht anfangen. Über das, was wir gemacht haben. Das ist es so. Oder? Und es sagt hier, hört, klagt nicht übereinander als Geschwister. Ich denke, es gibt noch manche Bibeltexte dort in diesem Zusammenhang, wo uns ermutigen, dass wir mit den Geschwistern die speziell sollen umgehen. Und zwar positiv, nicht negativ. Als Beispiel, wenn man gerade in den Sinn kommt, jetzt der Paulus schreibt relativ hart den Korinther über ihre Vorgehensweise, weil sie ein Keder haben untereinander. 1. Korinther 5 schreibt er über das, wie sie es machen von dem her. Oh nein, 6, gerade 6 am Anfang, oder? Wie kann jemand von euch wagen, wenn er einen Streit hat mit einem anderen, sein Recht zu suchen vor der Ungerechten und nicht vor den Heiligen? Und zwar sagt er das Folgendes. Ihr aber, wenn ihr über diese Dinge redet, nehmt solche, die Schnappstunde, wo ihr dann sagt, hört, die tut euch einen Streit, den ihr habt, von den Leuten, von der Welt, beurteilen, oder? Wisst ihr nicht, dass die Heiligen der Welt richten werden, wenn die Welt von euch gerichtet werden soll? Seid ihr denn nicht gut genug, geringe Sachen zu richten? Wisst ihr nicht, dass sie über Engel richten werden, wie viel mehr über Dinge des täglichen Lebens? Ihr aber, wenn ihr über diese Dinge rechtet, nehmt solche, die in der Gemeinde nichts gelten, und setzt sie zum Richten, euch zur Schande, muss ich das sagen. Ist denn gar kein Weiser unter euch, auch nicht einer, der zwischen Bruder und Bruder richten könnte? Vielmehr rechnet ein Bruder mit dem anderen und das vor Ungläubigen. Oder? Es ist schon schlimm genug, dass ihr miteinander rechtet. Warum lasst ihr euch nicht lieber Unrecht tun? Warum lasst ihr euch lieber nicht übervorteilen? Wie viel mehr tut ihr Unrecht und übervorteilt und das unter Brüdern? Oder wisst ihr nicht, dass die Ungerechten das Reich Gottes nicht erben werden? Lasst euch nicht irreführen, weder unzüchtig noch Götzendiener und so weiter und so fort. Werde jedes Reich Gottes eingehen. Und dort pfeift das ziemlich zusammen, weil sie ein Keder haben untereinander und das vor der Welt beurteilen lassen. Dass sie, die nicht Ungläubige und lassen das über euch in Zwistigkeiten die Gericht sitzen. Das ist völlig daneben. Weil die haben keine Ahnung von den geistlichen Dimensionen, von den geistlichen Wirkungsweise und wissen überhaupt nicht, auf was für Grundlagen dir etwas passieren kann. Und das erklärt er mir ganz am Anfang, 1. Korinther 2, er sagt, wisst ihr was, geistliche und ungeistliche geistliche Mensch wird nur durch den Geist Gottes beurteilt und durch gar nichts anderes. Und der ungeistliche Mensch, der checkt nichts von dem. Und sagt, und jetzt geht ihr vor solchen und wollt das geistliche Mensch euch von solchen Menschen etwas beurteilen. Es ist erstens mal bloß der Keder untereinander. ist genau das gleiche wie ein Seufz.
Oder hier heisst es, seufzt nicht wiedereinander, liebe Brüder,
damit ihr nicht gerichtet werdet. Das ist interessant, weil offensichtlich, wenn wir uns, wenn wir anfangen, untereinander kehren über Sachen, ziehen wir uns relativ augenblicklich ein Gericht zu. Das heisst, es wird nicht gekehrt untereinander. Es wird nicht gestritten. Und sobald du fast anfängst zu streiten und musst dich verteidigen oder mit dem ein Keder anfängst oder mit deinem, dann kommst du zum Punkt, wo du dich in eine Situation begibst, wo du augenblicklich gerichtet wirst. Und ich glaube, das ist so ein bisschen ein Problem, das entsteht, wenn man ein bisschen schlecht übereinander fällt, auf den Kedern, auf den Reden. Das ist auch so etwas, geht genau das rein, oder? Der hat und der, oder? Menschen, die das machen, kommen automatisch in eine Verteidigungshaltung rein. In dieser Verteidigungshaltung wird das Leben wahnsinnig anstrengend. Wahnsinn. Der Punkt ist der, dadurch, dass wir uns augenblicklich ein Gericht zuziehen, sind wir in einer Gerichtssituation, also müssen wir uns auch verteidigen. Wenn wir aber eben nicht das Keder haben mit jemand anderem, sondern das einfach lassen oder sogar eben ungerecht behandelt werden, dann macht das in meinem Herzen, in diesem Herbringen, mir nichts. Ich muss mich auch nicht verteidigen. Ich muss mich nicht wehren. Weil ich ganz genau weiss, der Herr wird kommen und Ordnung machen. Ich muss das nicht machen. Das ist nicht mein Auftrag. Mein Auftrag ist nicht zu kommen und zu sagen, du sollst, du hast dort falsch, du musst das korrigieren, was auch immer. Das ist nicht der Auftrag, den wir haben. Ausser es gibt in speziellen Situationen, wo man ganz klar sagt, du, dein Bruder oder deine Schwester ermahnen, von einem Weg umzukehren, der schlussendlich zum Tod führt. Aber das ist nicht eine alltägliche Aufgabe, die wir haben. Definitiv nicht. Es wird auch nicht so wahnsinnig viel darüber geredet. Es wird primär darüber geredet, dass wir vor der Regeltür sollen wischen. Und Jesus war relativ deutlich in seiner Formulierung und Berbe im Zusammenhang. Oder so ein Splitterbalken war das Gleichnis damit. Oder wo man ganz klar vom Richter hat vergessen. Es wird nicht gerichtet. Punkt. Und der Paulus war immer gegenüber auch deutlich in diesem Zusammenhang. Und für mich, das Seufzen wiedereinander ist ein Ausdruck von, ah, oh, den hat man doch. Und jenen hat man etwas gewächt. Und den hat man das gemacht. Und die hat man das schlecht erzählt über mich, was auch immer. Ja. Es vergiftet die Atmosphäre auf das Gröbste. Wenn wir von Anfang schlecht reden, oder verurteilen, oder beurteilen. Darum machen wir das einfach nicht. Sondern wir sollten Folgendes machen. Und interessant ist wieder die Form Lies von mir. Erst geht jetzt auf, ich weiss ja, wie sie geht. Galater 6, Vers 9 und 10. Lasst uns aber Gutes tun und nicht müde werden, denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten, wenn wir nicht nachlassen. Darum, solange wir noch Zeit haben, oder? So zum Thema, solange wir noch Zeit haben, nicht genau mit dem Ziel von vorhin. Haben wir ein Bewusstsein, dass der Herr wieder wiederkommt? Und wenn der Herr wiederkommt, gibt es nicht mehr Gutes. Du hast den Mist geführt. Der ist fertig Gutes da. Oder? Lasst uns Gutes und jedermann, allermeist aber an des Glaubens Geschwistern. Oder? Das ist absolut der Gegenteil von irgendwie Kedern oder Seufzen wiedereinander, sondern lasst uns Gutes tun aneinander. Oder? Und das ist das, was der Herr uns dazu anhaltet. Und das ist das, was wir sollen machen. Oder von dem. Das ist wichtig. Und ihr merkt, es sind so ein paar Versen, die er da hintereinander hat, wo er einen Haufen Zeug wirklich einfach anstoßt. Was haben wir für Haltungen denn innen? Und er geht dann weiter, dann sagt, nehmt, liebe Brüder, zum Vorteil des Vorbild des Leiden der geduldeten Propheten, die geredet haben im Namen des Herrn. Siehe, wir preisen selig, die geduldet haben, von der Geduld Hiobs habt ihr gehört und haben gesehen, zu welchem Ende es der Herr geführt hat, denn der Herr ist barmherzig und ein Erbarmer. Oder? Und das ist genau der Punkt. Er greift nach Propheten auf und er greift unter anderem den Hiob auf, der gelitten hat wie kaum ein anderer. Und sagt, der hat er getötet, der hat er gedreht. klar, zum Teil kädern mit dem Herr, und der Herr sagt da irgendetwas, und der Hiob bekommt offenbar, hey, hallo, ich habe immer gedacht, und jetzt habe ich gesehen. Ja, gar nicht erst recht, ich bin falsch gelegen, nicht der Herr. Und am Schluss, und das ist eine Bestätigung für manche Bibel schon im Neuen Testament, bekommt der Hiob wieder mehr als nur genug zurück. Weil er ausgehalten hat. Es ist genau das gleiche im Galater, wenn wir alles nicht nachlassen, oder? Dann werden wir es gut ernten, oder? Wir sind meistens relativ schnell beim Nachlassen, sagen wir es mal so. Und dann manchmal kommt halt das Gute nicht hinterführen von dem her, oder? Und auch dort eben, sagt er, lasst, zieht nicht durch, hat das Bewusstsein vom Wiederkommen, vom Herr, und tut nicht gegeneinander arbeiten, sondern arbeitet miteinander. Und wer gegeneinander schafft,
wird gerichtet. Punkt. Das ist einfach so, oder? Und dann sieht der Richter steht vor der Tür, das gibt auch das Bewusstsein, oder? Wenn man denkt, ja, der kommt in 3000 Jahren wieder.
Wenn es aber sein, dass er morgen wiederkommt und dann plötzlich das Urteilsspruch mitkommt, die kommen auch mit. Wenn der Herr wiederkommt, ist es für die, die den Herr kennen, primär natürlich der absolute Hit, weil sie dann mit dem wirklich an einen anderen Ort hergehen, ins Paradies, was ihnen wirklich wird gefallen, oder? Andererseits gibt es natürlich auch eine ganz klare Beurteilung von dem, was wir gemacht haben. 1. Korinther 3 ist ausführlich, ob wir mit Stroh, Gold, Silber, Eisen, was auch immer, Holz gebaut haben, das wird sich der erweisen, oder? In der Kürze nach, oder?
Und nachher kommt wieder ein anderer Vers, das ist jetzt etwas, was mir interessanterweise fern ist, ich weiss nicht. Das ist ein Vers, wo offensichtlich ein Thema war in der damaligen Zeit und so weiter. Vers auch von allen Dingen, aber meine Brüder, schwört nicht weder bei dem Himmel noch bei der Erde noch bei dem anderen Eid. Es sei aber ein Ja und ein Nein, damit ihr nicht dem Gericht verfallt. Oder?
Wir sollen nicht schwören. Vers 12. Jetzt, ich weiss nicht, das ist jetzt nicht etwas, was ich sage. Ich schwöre es. Ich weiss, Kinder zum Teil hat, wo ich in der Schule sage, ich schwöre es, stimmt das? Du weisst, das Pseudo-Zeichen, dass das stimmt oder nicht stimmt, hinter dem Rücken. Wow, Kutzkabis, oder? Schwört nichts, oder?
Und es ist interessant, das Thema Schwören ist natürlich, das ist nicht der einzige Vers, aber es gibt ein paar interessante Vers zum Thema Eid. Das heisst, man soll nicht schwören. Weil der Himmel ist dort, wo der Herr wohnt, du sollst auch nicht über Erde schwören, es ist auf seinen Füßen, oder? Weil dort noch ausgeführt, warum nicht beim Himmel über Erde und auch nicht beim Namen Gottes, man soll gar nicht schwören, oder? Von dem her.
Weil, ich denke, zu schwören, wie es hier drinnen ist, ist etwas, was natürlich eine Absolutierung von Aussagen war, die es hundertprozentig macht. Ich schwöre, dass ich das wieder mache. Das ist wie, du kannst gar nicht mehr anders. Oder? Und für mich ist es wirklich auch mein Aussprechen von einer Verpflichtung, wo man eigentlich gar nicht einhalten kann. Oder? Es gibt ein paar ganz bittere, solche Aussagen im Alten Testament, die gewisse Männer gemacht haben, wo sie gesagt haben, im Namen Gottes, Herr, wenn du mir der Sieg gibst, dann wird das Erste, was mir entgegenkommt, wird in dir Opfer. Und er ist Tochter gewesen. Oder? Er hätte es müssen machen. Er hat sich verschworen gegenüber dem Herrn. Und er sagt, verschwört mich nicht, weil ihr könnt es nicht auf rechter Hand. Aber, euch ein Ja soll ein Ja und euch ein Nein sein. Und dann sagt, was darüber ist, ist vom Übel. Genau so sagt es. Genau so steht es dann in anderen, zum Thema Ja, Ja, Nein, Nein. Und ob jetzt das heisst vom Übel oder damit ihr nicht dem Gericht verfallt, ist etwa Hans aus Heering, oder? Das heisst einfach, wenn wir halbpatzig sind in unseren Aussagen, auch dort, zack, werden wir augenblicklich gerichtet. Und ich merke, es ist einfach noch ein Aussag mehr, wo ich wirklich dazu anhaltet, in aller Konsequenz auf das zu schauen, was wir machen. Das eine ist, habe ich eine Perspektive vor Wiederkunft Christi. Habe ich eine Perspektive, einem anderen Gutes zu tun und nicht zu tief zu sein über andere. Beachte ich, wie ich rede, bin ich konsistent in dem, was ich sage, ist ein Ja und ein Nein, ein Nein. Und nicht plötzlich ein Ja, ein Nein, ein Nein, ein Ja. Das ist das Paradebeispiel für Kindererziehung. Ist ein Ja und ein Nein, ein Nein. Und haben wir uns überlegt vorher, ob ein Ja ist oder ein Nein, ein Nein. Nur so ein kleiner Hinweis. Und vorher einfach in den Abschnitten sind wir uns bewusst, das ist ein Reichtum, wo wir haben, uns nichts gekauft für die Ewigkeit. Sind wir uns bewusst, dass wir die Zukunft nicht in der Hand haben, auch wenn wir ein Jahr oder zwei, drei oder vier Jahre voraus planen. Das ist so, wirklich so, so die, der letzte Abschnitt, die letzten Abschnitte sind wirklich so, so für mich so, sagen Sie, Bewusstseinserweiterungstexte, wo wirklich mein Bewusstsein echt antreibt, sagen, was habe ich für eine Perspektive? Und Jakobus, wir kennen ihn, der Jakobus ist klar und deutlich ein Wort zu bringen. Also, das müssen eure Perspektiven sein. Der Herr wird wiederkommen. Der Herr wird richten. Der Herr will, dass man an Gutes tut. Der Herr will, dass man nicht schwört. Der Herr will, dass man auf ihn baut und nicht denkt, ich habe seine eigene Kraft geschafft. Und der Herr will, dass man nicht in unsere Energie in Reichtum und Schätze investieren, die Rost und Motten fressen, sondern in das, was Ewigkeitswert hat. Und das ist das, was er alles antriggert und ausführt in den letzten paar Jahren. Das ist ein knappes Kapitel schlussendlich. Und er einfach sagt, hört die Leute, das ist der Katalog, das solltet ihr drauf schauen. Und das ist das, was schlussendlich euch das Leben wird verändern. Und ich merke, es ist wirklich etwas, was unsere Perspektive enorm ändert. Jeder von diesen Abschnitten ist wirklich eine echte Korrektur von dieser Richtung, die wir herlegen. Und zwar zum Teil signifikant. Das ist 180 Grad. Das heisst, der Punkt ist der, Perspektive, vielleicht zum Beschreiben, ist etwas wie das Zentrum von einer Kugel. Da gibt es extrem viele Richtungen, wo man schauen kann, in einer Kugel. Wahnsinnig, ist nicht ein Kreis, ist eine Kugel. Und wenn ich 180 Grad in eine andere Richtung schaue, in einer Kugel, ist das noch lange nicht eine richtige Richtung, schlussendlich. Das heisst, ich muss das überall durch ausschüssieren, damit ich dann richtig nur herkomme. Und das sind Abschnitte, die da wirklich sagen, okay, wo schaust du her, okay, da muss ich korrigieren, da. Und am Schluss bist du so unterwegs, also so, oder? Und nicht irgendwie gegenüber, das ist der Wichtige, es kann ganz etwas anderes sein. Und der Text, will uns helfen, auf das zu schauen, wo schlussendlich die Kugel beleuchtet, wo das Licht herkommt. Das ist der Herr. Weil wenn wir nicht dort hinschauen, was Licht kommt, ist einfach alles relativ düster. Und das verändert enorm stark auch unsere Haltung, allem vor allem den anderen Menschen gegenüber. Und um das geht es im Herrn prinzipiell. Weil, ich glaube, es ist einfach etwas, was mir wichtig ist. Wir sind nicht auf dieser Welt für uns selber. Wir sind auf dieser Welt für andere Menschen. Nicht für uns. Der Herr hat uns nicht in die Welt gestellt und dachte, oh, jetzt will ich mit dieser Person auf dieser Welt etwas machen. Und sie wird sich das Leben lang um sich selber drehen und wird an ihrem eigenen Leben arbeiten und ihr eigenes Leben wird das Leben sein, das sie wird beeinflussen. Und alles andere drum ist komplett isoliert. Nein, überhaupt nicht. Der Herr hat uns als Menschen etwas hineingestellt, wo wir in einem riesen Umfeld drin sind und was wir machen, beeinflusst Hunderte von Menschen. Und das ist das, was er will. Der Punkt ist der, wenn er bestimmt, wie wir beeinflussen, ist sehr, sehr anders, was passiert in unserem Umfeld, als wenn wir selber bestimmen, wie wir uns beeinflussen. Weil unser Impact gegenüber anderen Menschen ist von uns her normalerweise darauf ausgerichtet, dass wir mehr Platz bekommen und unsere Kugel grösser wird. Die Konsequenz ist, alle anderen haben weniger Platz. Am Herzen Idee ist, dass unsere Kugel tief aus einer Kugel eine Form wird und genau zwischen die anderen Menschen reinpasst und möglichst viel nachher gut tut, dass es zusammen ein Ganzes gibt. Wir werden als Zelle geboren, wenn wir auf die Welt kommen. Als erstes. Und das ist eine Kugel, oder? Die Eizelle ist eine Kugel. Und die Kugel bekommt ganz eine bestimmte Form. Ganz ein bestimmtes Aussehen. Und genau gleich ist es geistlich gesehen, wenn wir wiedergeboren werden, ist so wie eine Zelle, die dann anfängt zu wachsen. Zu einem Organismus wird, der das sein soll, was der Herr will. Sei es eine Hand, ein Fuß, eine Nase, ein Auge, ein Ohr, ein Knie, ein Knochen, was auch immer. Basiert auf dem Bild, das der Paulus braucht für Korinther, damit dann der Knochen, oder vielleicht der Knochenabschnitt zum anderen Knochen passt, damit alles zusammengehört. Das heisst, ich kann nicht einfach als Kugel wachsen und Kugel bleiben. Ja, als Kugel wäre im Körper Botzwüst die Woche gesagt, das komisch aus, oder? Das geht nicht. Jede Kugel muss für eine Form werden, die zu dem passt. Wo der Herr will, für dass wir entsprechend das, was der Herr in uns hineingelegt hat, können ausleben. Und die Abschnitte für mich merke ich sehr stark den Fokus beeinflussen, auf was schaue ich, wenn es darum geht, wo die Prioritäten sind im Leben. Oder?
Es ist schon wieder ein Abschnitt, wo er sagt, was wir alles werden bekommen, wenn wir es nicht schon selber organisiert haben. Es ist einfach ein Abschnitt, wo der Herr uns herausfordert, wo schaue ich durch. Was ist mir wichtig? Oder was soll mir wichtig sein? Und ich möchte das hat einen sehr grossen Einfluss auf das, was wir machen. Und ich wünsche mir schon für mich, dass ich mich selber genau gleich herausgefordert wie dir auch, dass ich merke, okay, wo sind meine Prioritäten im Ganzen? Wo schaue ich her? Geht es darum, dass ich möglichst sauber arbeite? Um des Schaffens willen? Das ist das eine, oder? Ich probiere sauber zu arbeiten, um ein Zeichen zu setzen, damit ich die Gelegenheit bekomme, zu sagen, warum ich so gut bin. Dass ich eine Rechenschaft abgeben über die Hoffnung, die in meinem Leben ist. Das ist nicht das Gleiche. Das ist ein riesen Unterschied. Und gleich arbeite ich. Oder? Es heisst ja nicht hier, und das ist ja ein Abschnitt, den ich vorhin gesagt habe, wir sollen nicht arbeiten und nicht in dieser Welt sein. Er sagt zwei Sachen. Der Paulus sagt zum Thessalonicher, hört, wer nicht arbeitet, soll nicht essen. Er sagt, arbeitet, und zwar super. Der Kolosser schreibt, alles, was er tut, das tut vom Herzen als dem Herrn und nicht den Menschen. Und der Korinther sagt er ganz klar, hört, es geht nicht darum, dass wir mit dieser Welt nicht arbeiten sollen. Sonst müsste man aus dieser Welt gehen. Das heisst, also müssen wir hier in dieser Welt leben, und so arbeiten, dass es für unsere Umgebung ein Gewinn ist. Und das ist dann am meisten der Fall, weil der Herr bestimmt, was wir machen. Der Herr bestimmt, wie wir es machen. Und das ist das, was er will. Amen.